Hallo.
Hallo.
Was darf ich dir bringen?
Für mich gerne einen Macchiato.
To go?
Nein, to listen.
Ja dann, Radio Macchiato jeden Montag von 7 bis 10 auf Radio Lora 97,5 MHz.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Jetzt ist Zeit für ein feministisches Café in Radio Macchiato. In unserer heutigen Sendung werden wir reden, besser gesagt, werden Personen reden, dass Rassismus in ihren Alltag erleben. In dem feministischen Podcast Manzeton reden wir über antimuslimischen Rassismus. Was dies genau bedeutet, weiß Asma Devi. Sie hatte in ihrem Leben mit Vorurteilen zu kämpfen. Asma Devi ist unter anderem Projektmitarbeiterin der Online-Kampagne Swiss Muslim Stories. Die zweite halbe Stunde hört ihr die Stimmen von der Demo, das am 13. Juni in Zürich stattfand. Dort die Teilnehmerinnen von Black Lives Matter bringen Stimmen gegen diese strukturelle staatliche Gewalt und Rassismus, das in ihrem Alltag leben. Das hört ihr heute in unserer stündigen Sendung Radio Macchiato. Viel Spaß!
Im Manzenton, der feministische Podcast von der Femme Schweiz.
Mein Name ist Nadia Brücker. Ich freue mich sehr, dass heute Asma Devi meine Gesprächspartnerin ist. Asma wird sich gerade kurz selbst vorstellen.
Hallo, ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung. Ja, ich bin Asma. Ich bin aktuell 27 Jahre alt, studiere an der Uni Zürich Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Ich habe vor 2 Jahren ein Studium noch an der Uni Fribourg aufgenommen. Das nennt sich Islam und Gesellschaft. Und ja, ich wohne im Kanton Aargau. Also ich pendle so zwischen diesen 3 Orten hin und her. Ja, schreibe derzeit an meiner Masterarbeit zum Thema antimuslimischer Rassismus im Kontext der sozialen Arbeit. Und befasse mich auch so über die Uni hinaus mit diesem Thema oder muss mich auch manchmal mit diesem Thema befassen. Entweder im Rahmen von Projekten, in der Rassismusprävention, aber auch, was man halt so feststellt, ist, es gibt so eine recht große Nachfrage nach, ja, wie soll man das sagen, nach Personen, Menschen muslimischen Glaubens, die sich in irgendeiner Weise so öffentlich zu diesem Thema äußern, sei es jetzt irgendwie auf Veranstaltungen, an Podiumsdiskussionen. Und in meinem Fall, also so im pädagogischen Bereich, da kommen häufig dann Anfragen, zum Beispiel im Rahmen der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften, also dass da gefragt wird, ob ich ein Referat halten kann oder an einem Workshop teilnehmen kann. Aber auch im muslimischen Bereich, also es gibt zum Beispiel gerade nächste Woche wieder an der Uni Fribourg so eine Weiterbildung für muslimische Gelehrte oder für Imame, wo ich auch dabei sein werde. Und zu einem Thema, ich muss mich gerade hineindenken, es wird gehen so um muslimische Jugendliche in der Schweiz, referieren werde. Also der Bedarf ist da so gesamtgesellschaftlich sehr groß. Es gibt Vor- und Nachteile, solche Anfragen, aber ja, das ist das, womit ich mich die letzten 2-3 Jahre hauptsächlich auch beschäftigt habe.
Asma, du hast schon vor unserem Gespräch betont, dass es dir eben wichtig ist zu sagen, dass du trotz deiner Religionszugehörigkeit und oder deines Studiums weder eine Islam-Expertin noch eine Repräsentantin von Musliminnen bist. Weshalb denkst du, ist das so, dass bei Menschen aus marginalisierten Gruppen von der Mehrheitsgesellschaft immer der Anspruch besteht, sie sprechen jetzt wirklich für alle ihrer Gemeinschaft?
Ja, es ist schon so häufig so, dass wenn dann Personen aus bestimmten Minderheitengruppen sprechen, dass sie dann gerade so als Vertreterin oder als Vertreter dieser gesamten und auch so als homogen gedachten Gruppe gesehen werden. Das merke ich auch bei mir. Also es ist so, aha, ja, sie spricht jetzt irgendwie für alle Musliminnen und Muslime, unabhängig davon, ob ich jetzt eben sage, nein, ich spreche für mich und habe eben nicht den Anspruch, für alle zu sprechen. denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil eben das so wie ein Konstrukt ist. Also es gibt diese homogene Gruppe nicht. Auch die muslimische Religionsgemeinschaft ist sehr, sehr heterogen, gerade auch in der Schweiz, ethnisch gesehen, sozial betrachtet und so weiter. Das heißt nicht, dass ich mich nicht freue, wenn sich Menschen sozusagen wiedererkennen in dem, was ich erzähle. Aber es ist, sind dann immer noch so meine Erfahrungen, meine Beobachtungen. Und es kann gerade auch so gut sein, dass sich Menschen eben gar nicht damit identifizieren und sagen, nein, in dieser Hinsicht habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht oder ich habe wie ein anderes Religionsverständnis auch. Und ja, da denke ich, ist es wie so wichtig, auch jedem Gespräch, jedem Auftritt irgendwo so vorwegzunehmen. Es passiert nicht unbedingt so bewusst, dass ich so wahrgenommen werde, also die Repräsentantin einer ganzen Gruppe, aber schwingt sicher so implizit wie mit.
Mhm. Und denkst du, ist dieses Muster bei muslimischen Frauen noch einmal mehr ausgeprägt? Also sehen sie sich noch einmal mehr dem Druck ausgesetzt, eben eine ganze Gemeinschaft repräsentieren zu müssen?
Ja, ich denke, also was bei muslimischen Frauen vor allem ist, ist, dass sie eine besonders, also sie bieten wie so eine besonders sensible Angriffsfläche auch. Und es ist so einfacher, dann zu sagen, ja, die steht jetzt irgendwie für ein bestimmtes Islamverständnis oder so. Aber ich denke, vielleicht liegt es auch einfach schlicht daran, dass man es sich einfach auch nicht gewohnt ist, dass eine muslimische Frau so öffentlich spricht.
Du hast mir Nime Checker empfohlen, die deutsche Islamwissenschaftlerin, die unter anderem zu geschlechterbezogenen Diskursen im Islam forscht. Mir hat dort so gut gefallen, dass sie Muslimas gleichzeitig verletzlich und verletzt nennt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also verletzlich in dem Sinne, weil sie als eben in der Öffentlichkeit sprechende und sichtbare Muslimas sofort von allen Seiten irgendwie instrumentalisiert oder auch wieder kritisiert werden. Und verletzt aber auch, weil der Körper einer muslimischen Frau immer als Projektionsfläche für kollektive Bedürfnisse und Identitäten hinhalten muss. Kannst du uns erzählen, Asma, welchen Diskriminierungen du selbst in deinem Alltag als Muslima ausgesetzt bist?
Da ist es mir aber auch wichtig, so ganz klar zu unterscheiden zwischen Musliminnen, die so in der Öffentlichkeit klar als solche erkennbar sind, aufgrund ihrer Kleidung, weil sie ein Kopftuch tragen oder weil sie eine andere Kopfbedeckung, es gibt ja auch so Turbans, und solchen, die nicht sofort als solche erkennbar sind. Und dazu gehöre ich. Also wenn ich draußen herumlaufe oder morgens irgendwie in den Zug steige, muss ich nicht damit rechnen, dass mich Menschen anschauen und mich so auf meine religiöse Zugehörigkeit reduzieren. Aber ich merke, also es ist für mich wie so eine Selbstverständlichkeit, dass ich so ja, durch meinen Alltag gehen kann, und solange man nicht weiß, wie ich heiße oder woher meine Eltern stammen, kann man eigentlich so rein optisch nicht daraus schließen, dass ich Muslimin bin. So wie es ein Undercover-Muslimin, kann man sagen. Und ich merke diesen Vorteil auch vor allem dann, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, die sichtbar muslimisch sind, dass wir dann so permanent auch ziemlich abschätzig manchmal angeschaut werden, von wildfremden Personen auch, also werden sie einfach so angesprochen, gerade auch im Sommer, so hey, ist eigentlich nicht heiß unter dem Tuch oder ja, Islam hat da nichts zu suchen, etc. etc. Also so verbale Angriffe auch. Ich habe aber auch von tätlichen Übergriffen gehört, auch hier in Zürich, in der Stadt, man eigentlich langsam davon ausgehen müsste, dass das gesellschaftliche Vielfalt so an der Tagesordnung ist, aber auch da, wenn man sichtbar muslimisch ist, muss man eigentlich damit rechnen, permanent dieser auch expliziteren und direkteren Form der Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Und in meinem Fall ist es ein wenig anders, also da greifen eher so implizitere und indirektere Formen der Diskriminierung. Also sobald irgendwie mal zum Thema wird, dass ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke, also diese klassischen Situationen, dann merke ich schon, dass ich dann plötzlich irgendwie anders wahrgenommen werde. So, okay, ah krass, Muslimin. Oder auch so gut gemeinte Sprüche, so, dass man mir da fast so auf die Schultern klopft und sagt, ja, hey, für eine Muslimin bist ja du eigentlich recht emanzipiert. Also das ist sowas, was ich sehr oft höre. Und vor einigen Jahren hätte ich das vielleicht tatsächlich auch als Kompliment angenommen, aber heute merke ich, ja, das folgt eigentlich so einer gewissen rassistischen Logik auch, so dieses Muslimin-Sein in krassem Widerspruch steht zu emanzipativen Verständnissen.
Und dass dann ja alle anderen eben abgewertet werden und du so hervorgehoben wirst als genau andere oder so. Auch so, als wenn man einfach als Frau zum Beispiel jetzt in einer heterosexuellen Beziehung ist und dann gibt es ja auch diese Männer, die so sagen, du bist ganz anders wie alle anderen Frauen. Das ist auch so haarsträubend sexistisch. Also genauso, jetzt werde ich irgendwie gelobt und alle anderen, alle anderen werden abgewertet und
Also man ist so diese Ausnahmeerscheinung.
Genau.
Ja. Ja. Also das höre ich auch oft, wenn ich irgendwie so erzähle, auch über antimuslimischen Rassismus, dass es dann heißt, ja, schön und gut, was du alles sagst, aber du bist immer noch irgendwie ganz anders als alle anderen. Und wenn ja nur alle so wären wie du, dann wäre ja die Welt in Ordnung.
Welche Reaktionen sind denn denkbar auf diese Ausgrenzungserfahrungen jetzt eben von Seiten der betroffenen muslimischen Frauen? Und wie gehst du selbst damit um?
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das die häufigsten Arten der Diskriminierung sind. Dafür kenne ich mich empirisch zu wenig damit aus. Aber ich glaube, häufig machen junge Musliminnen und Muslime die Erfahrung, dass wenn zum Beispiel auf der Welt irgendwie zu Anschlägen kommt oder zu Menschenrechtsverletzungen, dass sie irgendwie am Folgetag in der Schule oder auf der Arbeit darauf angesprochen werden und sich dazu verhalten müssen, unabhängig davon jetzt, wo auf der Welt das geschehen ist. Und auch der Bezug zu diesen Geschehnissen einfach schlicht fraglich ist. Und dann, ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, in der Kindheit, da, wenn man damit konfrontiert wird, dann stehen einem eigentlich wenige Strategien oder so Umgangsstrategien zur Verfügung. Ich kann mich erinnern, dass ich da meistens einfach mich zurückgezogen habe und gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Ich weiß noch, auch am 11. September 2001, ich ging da nach Hause und war... Es gab so richtige Selbstzweifel. Ich habe meine Eltern gefragt, ja, okay, hat das jetzt denn wirklich etwas auch mit mir zu tun, mit meinem Muslimin-Sein etc.? Also, dass man da sich eher so ohnmächtig fühlt. Im Laufe der Zeit, so vor allem auch im Jugendalter, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Nadja, wir gingen ja zusammen zur Schule. Mhm. Da war ich sicher nicht eine, die still saß und nichts sagte, sondern ich habe da wirklich auch immer versucht, so mich zu rechtfertigen. Mhm. Ich versuche eigentlich schon eher zu versuchen, darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Aussage oder eine Frage, die jetzt an mich gerichtet wurde, nicht in Ordnung ist. Und dann so versuche dann so die Perspektive eigentlich weg von mir zu lenken, weil ich bin in dem Moment eigentlich gar nicht das Problem, sondern mein Gegenüber, das bestimmte Vorstellungen hat, wie ich bin.
Mhm. Eben genau diesen Mechanismus, den du beschreibst, dass man sich dann selbst schuldig fühlt für eigentlich eine Verletzung, die einem von einer anderen Person zugefügt wurde. Der Islam und die muslimische Frau werden ja eben auch in unseren öffentlichen und eigentlich immer sehr uninformierten Debatten immer so kurz geschlossen. Kannst du erklären oder hast du eine Erklärung dafür, wie es überhaupt kommt, dass so viele gesellschaftliche Themen gerade über die muslimische Frau verhandelt werden und dann eben Dinge wie das Kopftuch so zum Fetisch der Gemeinschaft oder so werden können?
Es gibt wie so eine kürzere Antwort dazu und vielleicht eine eher längere, und da müsste man wahrscheinlich auch so historisch das auch betrachten, wie sich bestimmte Islambilder oder häufig dann auch gepaart mit Orientbilder von Bildern des Morgenlandes in Anführungsstrichen, wie sich diese auch historisch, wie die historisch entstanden sind und gewandelt haben im Laufe der Zeit. Aber vielleicht einfach ganz kurz, ich denke, es hat häufig auch damit zu tun, dass wir auch hier in der schweizerischen westlichen Gesellschaft, es gibt wie so Konflikte, die noch nicht wirklich gelöst sind, also gerade auch in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, aber die werden nicht so als eigene Konflikte thematisiert, sondern ja, die schwingen wie so mit und laufen wie so unterschwellig mit. Und um sich eben irgendwie seiner selbst rückzuversichern, versucht man, also bietet halt dann so die muslimische Frau oder ihr Körper, ihre Art, sich zu bekleiden, wie so eine ideale Projektionsfläche auch. Also indem die Frau, die muslimische Frau, als eben unterwürfig, rückständig, ungebildet und so weiter dargestellt wird, kann sich eben die nicht-muslimische westliche Frau als besonders emanzipiert oder eben so durchwegs vollkommen emanzipiert verstehen. Und dann wird eben dethematisiert, dass es immer noch geschlechterspezifische Arbeitsteilung gibt, immer noch sexuelle Belästigung, Gewalt, Ausbeutung. Also das sind nicht Dinge, die in unserer Gesellschaft gelöst sind. Aber in dem Moment werden sie wie so zum muslimischen Problem oder zum Problem der muslimischen Frau gemacht, respektive zum Problem des muslimischen Mannes, der ja durch seine dominante und unterdrückende Art dafür verantwortlich ist.
Es gibt ja eben auch immer noch Menschen, die irgendwie es denkend nicht zusammenbringen können, dass gläubige Muslimas auch Feministinnen sein können. Und eben Kübra Gümüşay hat in ihrem Blog ein Fremdwörterbuch einmal geschrieben, dass den feministischen Muslimas entweder subito ihr Zugang zum Islam abgesprochen wird oder eben ihr Zugang zum Feminismus. Und was macht das jetzt mit einer, wenn sie eben immer zuerst ihre Existenz als eine valide Existenz behaupten muss?
Ja, und das eben, ich würde sagen, die Existenz behaupten nicht gegenüber so einer, oder nicht nur gegenüber der nicht-muslimischen Mehrheits- und Dominanzgesellschaft, sondern eben auch in den muslimischen Gemeinschaften. Also sobald, also auch da herrschen bestimmte Vorstellungen und Normen vor, wie eine ideale muslimische Frau sein muss. Und wenn man dann so davon abweicht, dann wird man irgendwie auch innerhalb dieser Gemeinschaft wird dafür kritisiert und ja, als nicht gläubig genug, als nicht praktizierend genug wahrgenommen. Wenn man dann irgendwie auf der Arbeit ist, wo alle Mitarbeiter zum Beispiel eben nicht muslimisch sind und da mal zum Thema wird eben, dass zum Beispiel das Gebet verrichtet oder dass man einfach schlicht einen spirituellen Bezug zu diesem Glauben hat, dann ist man dann eben zu gläubig oder zu religiös. Also kann es wie niemandem recht machen.
Du hast ja das Projekt Swiss Muslim Stories mitbegründet und dort können in Videoporträts Musliminnen und Muslime der Schweiz ihre eigenen Geschichten erzählen. Zum Frauenstark hat es ein Magazin des Sonntagsblicks gegeben, das ist nur von Frauen gemacht und dort waren dann eben wieder nur weiße Frauen drauf abgebildet, keine sichtbar zu erkennbare Muslima zum Beispiel. Und ich habe mich dann gefragt, eben habt ihr eigentlich mit eurem Projekt eine Lücke füllen müssen, die von der medialen Landschaft in der Schweiz halt einfach vollkommen ignoriert bzw. nicht geleistet wird? Oder eben ist es noch immer nicht möglich, auf einem Mainstream-Zeitschriftenmagazin in der Schweiz 2019 eine gläubige Muslima abzubilden?
Ja, also vielleicht zu deiner Frage, ob wir damit oder mit unserem Projekt so wie eine Lücke zumindest versucht haben zu schließen. Ja, also wir haben dieses Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, eine Kurzfilmkampagne, wo wir versucht haben, 10 junge Musliminnen und Muslime zu porträtieren. Und das entstand eigentlich so aus dieser Einsicht. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich wir sage, dann meine ich, das sind vorwiegend Studierende der Uni Zürich, hatten uns damals vor 2 Jahren zusammengesetzt und das war gerade so im Nachgang an die wochenlangen Diskussionen um diesen Terwiler Fall, diese Handschlagdebatte, dass so die öffentliche Diskussion extrem dominiert hat. Und zur gleichen Zeit erschien auch eine Studie der Uni Zürich, die sich mit dem medialen Islamdiskurs auseinandergesetzt hat. Und da war ziemlich erschreckend, dass über 50% aller Berichterstattungen über den Islam oder über Musliminnen und Muslime um Themen kreisten, die sehr negativ besetzt sind. Also entweder ging es da um irgendwelche Bedrohungslagen oder um das Thema Radikalisierung, Extremismus etc. Oder auch um Sichtbarkeit, also dann wieder die muslimische Frau im Fokus steht. Und Themen wie so Alltag oder so Erfolgsgeschichten oder schlicht Normalität, was halt natürlich nicht so aufregend ist, um darüber zu berichten, bleiben systematisch unerwähnt. Und insofern, ja, haben wir eigentlich gerade da versucht, irgendwie anzuschließen und versucht eben dadurch, dass wir Musliminnen und Muslime einfach porträtieren, das ist wirklich nichts Aufregendes. Wir begleiten sie so durch ihren Alltag und zeigen, was sie so tun. Was ja eigentlich irgendwie auch bedenklich ist, dass man so beweisen muss, wie normal wir eigentlich sind.
Mhm.
Ja, haben wir eigentlich dadurch versucht, so eine alternativere Perspektive in diesen ja, sehr einseitig und polarisierend geführten Islamdiskurs einzubringen. Und jetzt weiß ich nicht, deine zweite Frage war...
Der Sonntagsblick. Eben, man möchte zwar sagen, die Schweiz ist so vielfältig und so viele Frauen repräsentieren die Schweiz, aber eben dann sind das nur weiße Frauen und auch keine Muslimas oder so darunter vertreten.
Mhm. Ja, absolut. Also in Deutschland, also da gibt es auch diese Islamdebatte schon etwas länger und die ist vielleicht auch schon etwas weiterentwickelt. Da kommt es noch eher vor, dass vielleicht eine Frau mit Kopftuch auch selbstbewusst und selbstbestimmt auftreten kann und auch mal auf ein Titelbild kommt. Aber ich glaube, das ist in der Schweiz noch total undenkbar.
Du hast jetzt mehrmals schon den Begriff eben antimuslimische Diskriminierung, Entschuldigung, eben das bin ich, du hast den Begriff antimuslimischer Rassismus verwendet und eben gesagt, das ist noch immer gar keine allgemein akzeptierte Bezeichnung. Welchen Begriff verwendest du und welche Begriffe findest du, sollte man endlich nicht mehr brauchen?
Die Problematik mit dem Begriff des antimuslimischen Rassismus, also in der Forschung ist der eigentlich soweit recht gebräuchlich, aber so im allgemeinen Alltagsgebrauch wahrscheinlich eher weniger. Also da höre ich sehr oft auch, wie kann es denn antimuslimischen Rassismus geben? Der Islam, das ist ja irgendwie keine Rasse, auch in Anführungszeichen. Und das zeigt eigentlich, dass eher so ein verkürztes Verständnis auch von Rassismus vorherrscht. Nämlich diese Vorstellung, dass Rassismus eben nur biologistisch argumentiert. Und da war es eigentlich wie so verkannt, dass vor allem so in den letzten zwei Jahrzehnten es zu einer Wahrnehmungs- und Fokusverschiebung gekommen ist und der Rassismus zunehmend auch, es benötigt wie keine Rasse in Anführungsstrichen, um funktionieren zu können. Da wird immer zunehmend auch kulturell begründet und es gibt auch viele interessante empirische Befunde hierzu, wie zum Beispiel junge Musliminnen und Muslime berichten. Früher war ich aufgrund meines Nachnamens der Jugo in Anführungsstrichen, also eher ethnisch markiert, und heute bin ich aufgrund meines Vornamens der Muslim. Das ist ein Beispiel, das diese Verschiebung des Diskurses eigentlich sehr gut zeigt. Vielleicht so zu deiner Frage, Begriffe, die ich jetzt weniger geeignet dafür finde. Es gibt zum Beispiel Menschen, sie sprechen von Islamophobie, oder es gibt auch die sogenannte Islamkritik. Da ist halt etwas schwierig, weil häufig nicht wirklich klar wird, was wird eigentlich kritisiert? Werden jetzt bestimmte Praktiken, die als repressiv oder diskriminierend gelten, kritisiert? Oder richtet sich die Kritik wirklich so an eine ganze Bevölkerungsgruppe? Und ich glaube, es leugnet wie niemand, dass Religionen ein bestimmtes diskriminierendes Potenzial haben oder ein bestimmtes repressives Potenzial haben. Aber da wird wie so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil ja, man hört auch nie was von Christentumskritik oder Hinduismuskritik, aber so Islamkritik, das ist total salonfähig. Oder auch Menschen, die sich als Islamkritiker oder Islamkritikerin bezeichnen. Und das ist dann in den allermeisten Fällen eben Rassismus, also eine rassistische Logik, die dahinter steckt, unter dem Deckmantel einer Religionskritik.
Wenn du jetzt, Asma, einen Ratgeber schreiben könntest für Menschen, die sich auf ihre verinnerlichten antimuslimischen Haltungen überprüfen und verbessern wollen. So drei Punkte. Was würde in diesem Ratgeber stehen, besonders auch im Umgang mit muslimischen Frauen?
Also erster Punkt, versuchen muslimischen Frauen zuzuhören, weil also gerade auch das Thema Kopftuch, das ist so sehr mehrfach determiniert. Es gibt so viele Bedeutungen. Jede Frau, die man dazu fragt, hat irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen. Also, dass man einfach mal irgendwie von der eigenen Perspektive mal so loskommt und Musliminnen die Möglichkeit gibt, eben für sich selbst zu sprechen und nicht für andere. Das war also der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt bereits viele auch Ratgeber, die es sehr gut meinen und aber nicht irgendwie realisieren, inwiefern sie bestimmte Stereotypen einfach reproduzieren, indem sie sagen, hey, wir erzählen euch jetzt mal, wie die muslimische Frau so ist. Also dass es irgendwie gar nicht darum geht, ja, es soll irgendwie nicht darum gehen, noch mehr über diese fremde Muslimin zu erfahren, sondern sich vielleicht eher zu fragen, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich sie als fremd betrachte oder dass ich sie auf diese eine Facette ihrer Identität reduziere. Drittens, ich denke, also gerade auch so feministische Organisationen wie TLD Femme Schweiz finde ich super, wenn auch so geschützte Räume auch zur Verfügung gestellt werden. Also weil ich dich eben, Nadja, kenne und weiß, wer du bist und wofür du stehst, war es für mich wie so selbstverständlich, dass ich mich jetzt einlasse auf das Gespräch, weil ich weiß, irgendwie da stimmen so die Rahmenbedingungen. Das Gespräch ist auch so ergebnisoffen, also es ist nicht wie von vornherein klar, in welche Richtung es gehen soll. Und ich denke, ja, solche Safe Spaces braucht es wie viel, viel mehr, wo man den muslimischen Frauen auch so auf Augenhöhe begegnet und ihnen so diese Möglichkeit der Emanzipation nicht abspricht, sondern ja, hört, was sie zu sagen haben und ihnen zugesteht, dass auch sie ja, individuelle und selbstbestimmte Haltungen einnehmen können.
Vielen Dank für das Gespräch,
ja,
Asma.
Danke auch, Nadja.
Das war bereits wieder eine Folge im Manzenton. Wie Melikiak so schön geschrieben hat, gibt es einen Merksatz, den man sich als feministische Aktivistin entweder hinter den Hijab oder die Menstruationstasse klemmen kann. Man kann nämlich Menschen nicht gegen ihren Willen befreien und niemand hat vor allem das Recht, ihnen überhaupt Befreiungsbedarf zu unterstellen. Wir hören uns bald. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ma salama und bis zum nächsten Mal.
Am Montag ist der ganze Tag feministisch
und internationalistisch.
Radio Lora wird Radia.
Dein feministisches Radio auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Alle müssen wir etwas übernehmen, dass diese strukturelle staatliche Rassismus beendet.
Ich bin da zum Zeichen setzen gegen Rassismus und Black Lives Matter, aber natürlich All Lives Matter. Und wenn wir das jetzt nicht zusammensetzen für unsere Kinder, für die nächste Generation, das ist das, was wir wollen. Wir sind gegen Rassismus jeglicher Art. Das ist unsere Zukunft. Und ich bin sehr froh, dass sehr, sehr viele Leute da teilnahmen, auch sehr, sehr, sehr viele junge Leute. Unsere Message ist No Racism.
Also ich bin da, weil ich es halt wichtig finde, dass alle Menschen gleichberechtigt werden, egal ob schwarz oder weiß. Halt alle Menschen. Und ja, ich finde es halt wichtig, dass wir dafür auf die Straße geht und zu dem steht.
Also bei mir auch. Und ich finde es traurig, dass wir jetzt in diesem Jahr immer noch also so Proteste machen muss und so. Weil es ist selbstverständlich, dass jeder Mensch gleich behandelt muss werden. Kein Mensch hat mehr Wert als ein anderer.
Ich bin Chantal und bin von Graubünden jetzt auf Zürich gekommen, um hier zu protestieren, weil ich finde es einfach schade, dass